Ja, vielen Dank für die Lieder. Ich weiß nicht warum, aber ich war heute sehr angesprochen. Heute möchte ich zum zweiten Advent Jesu Christi predigen. Jesus kam einmal in Niedrigkeit, wahrer Gott, Schöpfer der Welt, aber er kam als Diener. Noch mehr. Er hat sein Leben für mich und dich hingegeben. Liebe Gemeinde, es ist unvorstellbar, dass vor etwa 2000 Jahren Gott, der Sohn und der Sohn Gottes, Mensch wird geboren in einem Stall, in einer Krippe gelegt. Wer wünscht eine solche Geburt für unsere Kinder hier? Im Schmutz und Dunkelheit und Armut einer Krippe. Er wird geboren nicht durch Zufall, sondern gemäß den alttestamentlichen Verheißungen in der Bibel, in der Stadt Davids. Er ist der Sohn Davids und der Herr Davids und der König Davids. Jesus Christus ist zugleich, das müssen wir uns auf die Zunge zergehen lassen, ist zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch. Negativ gesehen ist er der einzige Mensch, der auf dieser Erde gelebt hat und nie gesündigt hat. Er ist unberührt von der Sünde. Positiv, er hat so gelebt, wie es Gott gefällt. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen. Er hat alle Gebote, Gedanken, Gefühle Gottes erfüllt. Einerseits trägt er die Sünde, unsere Sünde, die Sünde der, die ihr Leben ihm anvertrauen. Das ist die negative Seite der Erlösung. Andererseits bekommen wir seine Gerechtigkeit angerechnet, wenn wir unser Vertrauen in ihm setzen. Die beiden Aspekte sind zu bedenken bei der Erlösung, was Jesus Christus für uns gemacht hat. Wir denken nur an die negative Seite, an die Sünde. Er wurde zur Sünde, damit wir seine eigene Gerechtigkeit vor Gott bekommen. Und das ist, was wir als Menschen nicht verstehen. Dass Gott die Sünde nicht übergehen kann. Punkt. Er ist so heilig. Wenn er die Sünde übergehen könnte, würde er sich selbst verleugnen und wäre nicht Gott. Das gefällt uns nicht. Und deswegen musste Gott Mensch werden und an unserer Stelle die Folgen der Sünde tragen. Gott, der Sohn, hat in Ewigkeit mit dem Vater, war willig, sich einzufügen und zu kommen hier auf seine Gottheit, vorübergehend auf seine Gottheit hier auf Erden zu verzichten und, wie wir gesungen haben, ein Diener zu sein. Das war das erste Advent, das erste Kommen Jesu Christi zu uns. Und das ist nicht alles. Er wird nochmals kommen. Er wird nochmals kommen in seiner Macht als wahrer Gott, als König und Richter. Und alle, die zu ihm gehören, die ihm gedient haben, die ihm vertraut haben, die ihm gefolgt sind, wieder mit sich nehmen, damit wir das ewige Glück seiner Gegenwart erleben. Eine Freude, die lässt alles, was wir hier auf der Erde erfahren, verblassen. Wir haben keine Schimmer und Ahnung von dieser Freude, sonst wären wir nicht diese Christen, die wir jetzt sind. Und das rede ich von mir selbst auch. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, unser Leben ist im Alltag bedroht. Die Sünde kam in die Welt und hat die vollkommene Schöpfung Gottes auf den Kopf gestellt. Unser Leben ist täglich durch die Sünde und ihre Folgen bedroht. Das spüren wir. Das spüren wir an unserer Vergänglichkeit. Die Sekunde, die jetzt ist, ist nicht mehr. Das erleben wir an dem Schmerz, dass wir täglich in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen erfahren. Unser Leben ist bedroht durch Krankheit, durch Verlust, durch Trauer und auch durch den Tod. Und das Evangelium, die gute Nachricht von dem Tod und von der Auferstehung Jesu Christi, ist wirklich, wahrhaftig die einzige Antwort auf die Fragen unserer Existenz, auf die Probleme, die wir täglich erleben. Ich möchte dazu einen Text aus dem 1. Thessalonicher Brief lesen. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Abvers 13. Der Apostel Paulus schreibt: Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir allezeit bei dem Herrn sein. So ermutigt, tröstet euch einander mit diesen Worten. Trost angesichts des Todes und der Trauer. Trost angesichts aller Konflikte, die wir täglich als Menschen, als Christen erleben. Trost erstens durch Aufklärung, zweitens durch die Wiederkunft Jesus und drittens durch das ewige Zusammensein mit ihm. Trost durch Aufklärung des Wortes Gottes. Zunächst möchte ich ein paar Worte zu dieser Gemeinde in Thessalonich, also die wurde von dem Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise etwa 50 nach Christus gegründet. Und sie hatte vier starke Merkmale, die Christen damals erlebten und die eigentlich unsere Merkmale, die Merkmale eines jeden echten Christen sein muss. So, ich schaue mal, also in Kapitel 1, Vers 6 heißt es das erste Mal: ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes empfangen habt. Erste Merkmal: Ein Christ ist ein Mensch, der das Wort Gottes aufgenommen hat. Punkt. Nicht irgendwelche Ideologien, sondern das Wort Gottes. Und das ist wichtig, weil das Wort Gottes macht uns neu. Die Bibel sagt, dass wir durch das Wort Gottes wiedergeboren werden. Der Christ ist eine neue Kreatur. Es war mal ein Michel, der ist nicht mehr. Der ist neu. Jeder Christ hat diese Veränderung in seinem Leben erlebt, wenn er ein echter Christ ist. Zweitens, sie haben den Heiligen Geist bekommen mit Freude. Beides geschieht mit Freude. Die Freude am Wort Gottes, die uns so erfüllt und glücklich macht. Die Freude durch den Heiligen Geist. Der Christ ist ein Mensch, in dem der Heilige Geist Wohnung genommen hat. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ganz einfach. Wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Das ist, was Jesus meinte zu Nikodemus, dieser Lehrer von Israel, Mitglied des Hohen Rates. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, du als Lehrer, als sehr Frommer, du hast gemeint, du hast dein ganzes Leben Gott gedient. Du musst von Neuem geboren werden. Du musst eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung werden. Das dritte Merkmal eines echten Christen, was die Thessaloniker erlebt haben, ist in Kapitel 1, Vers 9. Es heißt dort, die Gaben, die Menschen und die Gemeinden gaben den Thessaloniker dieses Zeugnis. Hören wir gut zu. Also in Vers 9, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Jeder Christ hat eine Umdrehung von 180 Grad, Götzen zu dienen, egal was das ist. Das kann Geld, das kann Beruf, das kann Ansehen, das kann sogar frommes Ansehen und Dienst, dass man gepriesen wird von den Menschen, wie die Pharisäer wollten. Die taten alles, damit sie Ehre von Menschen bekommen. Und viertens, das haben wir in Vers 10, und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Wir Christen haben hier keine Zukunft. Das Problem ist, dass wir versuchen, heute als Christen so zu leben, dass wir es zu etwas bringen in dieser Welt. Und das sind Götzen. Ein Götze ist ein Ding oder eine Person oder ein Gegenstand, der Vorrang hat vor Gott in meinem Leben. Wenn ich rücksichtslos bin, ich will nur Geld haben, und Geld ansammeln und Ehre haben will und Anerkennung und trample über anderen, lüge und betrüge, dann sind diese Dinge ein Götze. Und der Christ hat ein neues Leben. Die Götzen sind raus. Jesus Christus ist der Herr seines Lebens. Und jetzt kommt die Aufklärung. Wir haben gesehen, was es bedeutet, ein Christ zu sein, ein echter Christ, nicht namens Christ, wie wir das hier in Deutschland und im Westen haben. Ein wiedergeborener Mensch, der eine Umkehr gemacht und der Herr Jesus hat das Sagen, seine Werte sind seine eigenen Werte geworden. Und er sagt hier, ich will euch nicht in Unkenntnis lassen. In Vers 13, in der ersten Vers, wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen. Immer wieder betont Paulus diese Aussage zu allen Gemeinden. Das ist fast wie eine Formel für ihn. Aber Formel nicht äußerlich, sondern er meint es sehr ernst. Unkenntnis ist eine Katastrophe. Und er wollte, dass die Gemeinde in Thessalonik weiß, informiert ist. Passen wir mal auf heute, wie Information heute missbraucht wird. Sei es in der Presse, sei es auch unter Menschen im Beruf und sei es auch in der Gemeinde. Wir müssen transparent sein, wir müssen die Wahrheit sagen, wie die Tatsachen sind. Und der Apostel Paulus wollte die Thessaloniker wissen lassen, wie es ihm geht, wie seine missionarischen Verhältnisse. Er verschweigt ihnen nicht zum Beispiel, dass er als Apostel Jesu, dass er leidet, dass er manchmal in Verzweiflung ist. Ja, ja. Wenn wir Christen sind, werden wir auch Verzweiflung erleben. Verzweiflung nicht nur an den anderen, an die Verhältnisse, sondern Verzweiflung an unserer Sündhaftigkeit und die Macht der Sünde in unserem Leben als Christen. Ja, er wollte nicht, dass die Thessaloniker unwissend sind über das Volk Israel in der Wüste, über geistliche Gaben, auch über die Strategien des Bösen. Wir haben einen sehr mächtigen Feind, unsichtbaren Feind, der nur uns von einer ungeteilten Nachfolge Jesu abbringen will. Er will verschleiern, was Jesus eigentlich gemacht hat, dass er uns errettet, dass er völlig gesiegt hat. Und vor allem sollen wir nicht unwissend sein über das Werk Jesu Christi am Kreuz und um unsere Einheit, um unsere Einssein mit ihm. Zum Beispiel schreibt er im Römerbrief: Oder wisst ihr nicht, dass so viele, die in Christus Jesus getauft worden sind, in seinen Tod getauft worden sind? Kleine Fußnote: Das ist nicht die Wassertaufe. Die Wassertaufe soll das darstellen. Er will nicht, dass wir in Unkenntnis sind, und Unkenntnis bringt sehr viele Probleme, riesige Probleme. Das ist das Grundproblem des Menschen, dass er in Unkenntnis, und wir auch Christen, in Unkenntnis über Gott und über Jesus Christus sind und leben, darin leben. Also Hosea, der Prophet Hosea, hat ein wahres Wort von Gott bekommen. Er sagt: Mein Volk kommt um wegen Mangel an Erkenntnis. Hosea 4,6. Und das ist die Katastrophe des Menschen und von uns, dass wir zu wenig wissen, was Jesus Christus für uns gemacht hat, wer Gott ist, wie er ist und was er ausgeführt hat, hauptsächlich durch Jesus Christus. Und der Apostel Paulus sagt, dass diese Unwissenheit entfremdet den Menschen, macht eine Kluft zwischen Gott und zwischen dem Menschen. Interessant ist, dass unser Herr in seinen Debatten mit den Sadduzäern, die führenden Leute der Israeliten, er sagt ihnen: ihr irret, weil ihr nicht die Heilige Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Matthäus 22, 29. Also Paulus will, dass die Thessaloniker wissen, worum es geht, wissen um sich selbst, wissen um Gott. Und er betet immer wieder, das lesen wir in anderen Briefen, er betet zum Beispiel für die Kolosser, die Gemeinde in Kolossee, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis von Gottes Willen. Darf ich mal fragen? Bist du erfüllt? Bin ich erfüllt von der Erkenntnis seines Willens in meinem Leben? Fühle ich das aus? Ist sein Wille, was mein Leben bestimmt? Gottes Geist ist ein Geist der Wahrheit und auch der Erkenntnis und der Weisheit. Es gibt keinen Bonus, keine extra Punkte für Unwissenheit. Ja, und hier speziell will er, dass sie nicht in Unkenntnis über die Entschlafenen, über die Verstorbenen. Und man fragt, warum eigentlich verwendet er dieses Wort. Und ich denke, zunächst ist das ein Euphemismus, das heißt, eine beschönigende Beschreibung des Todes. So wie wir heute sagen, er ist heimgegangen. Oder zweitens, das ist so wie der Schlaf, das ist nur vorübergehend, irgendwann wird man von dem Schlaf aufstehen. Und im Schlaf ruht sich der Körper nicht im Bett, sondern im Grab. Schlafen ist nur ein vorübergehender Zustand. Zum Beispiel lesen wir in Daniel, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande und zum ewigen Abscheu. Es gibt eine Auferstehung. Zwei eigentlich. Der Verlorenen und der Christen, der Erretteten. Zum Beispiel Jesus sagt, wundert euch nicht darüber, denn die Zeit kommt, die Stunde kommt, dass alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Menschensohns hören und hervorkommen werden, die seine Stimme hören, zur Auferstehung des Lebens oder zur Auferstehung des Gerichts. Und Paulus will die Thessaloniker nicht bedrücken, sondern er will sie ermutigen, trösten, und er sagt, damit ihr nicht trauert. Deswegen schreibe ich euch die Sache. Wir trauern oft, wir sollen trauern, aber wir trauern oft und bleiben darin, wenn depressiv vielleicht, und können nicht unser Alltag durchführen, weil wir so trauern, ohne Gott und Jesus Christus, seine Liebe und seine Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt, erleben und seine Kraft erfahren. Es ist richtig zu trauen. Zu trauen über Personen, die uns nahe standen, gestorben sind. Abraham zum Beispiel trauerte um Sarah, aber er stand vor dem Grab auf, weil er eine Hoffnung hatte. Und sogar Jesus trauerte über seinen Freund Lazarus, obwohl er ihn nach 4 Tagen von den Toten auferweckt hatte. Aber wir sollen so trauern, nicht wie die Ungläubigen, die keine Hoffnung haben. Wir sollen trauern und wissen, wir haben eine Zukunft. Es ist eigenartig, dass viele griechische Dichter haben über dieses Thema geredet. Und typisch war die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeiten. Es gibt zum Beispiel einen Brief vom 2. Jahrhundert auf Papyrus entdeckt, dass eine ägyptische Frau versucht, Freunde zu trösten, ein Ehepaar, dessen Sohn gestorben ist. Und man wundert sich über das, was hier steht. Ich lese, ich habe mit euch geweint und war in Verzweiflung darüber. Und sie beendet aber den Brief mit den folgenden Worten: Man kann aber nichts gegen den Tod machen. Und dann, trotzdem tröstet euch gegenseitig. Das ist keine Trost, sondern eine verzweifelter Versuch, die Leute unter die Arme zu greifen. Ohne die Auferstehung Jesu Christi gibt es keinen Trost für den Tod. Es gibt keine Hoffnung ohne Jesus Christus von dem Tod. Und deswegen, liebe Freunde, weil die Menschen verloren gehen, sollen wir als Christen und Gemeinden Zeugnis, lebendiges Zeugnis, ansteckendes Zeugnis aus unserer Erfahrung mit ihm her sein und die Leute, das Evangelium den Leuten predigen, damit sie zum Glauben kommen. Christen können angesichts des Todes Trost finden. Also wir finden zunächst Trost durch die Aufklärung des Wortes Gottes. Was Gott sagt dazu, was Gottes Wort dazu sagt. Zweitens, wir finden Trost durch die Wiederkunft Jesu. Wir haben schon das gesagt und wiederholen und müssen es wiederholen, dass Jesus Christus ist gekreuzigt, gestorben und auferstanden. Das sagt er hier, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, das ist eine Grundlage. Wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hätte, wäre unser Glaube leer und nichtig. Das ist das Evangelium im Kern, dass Jesus von Nazareth, Jesus Christus, der Sohn Gottes, für unsere Schuld gestorben ist, und nach 3 Tagen gemäß den Schriften von den Toten auferstanden ist. Ein wahrer Christ, ein echter Christ, glaubt, weiß, dass Jesus Christus auferstanden ist, weil dieser Christ dieses Auferstehungsleben selber erlebt hat. Er weiß das nicht nur von dem Wort Gottes, sondern von seinem eigenen Erleben. Und die Auferstehung Jesu ist das bestbezeugte Ereignis, historische Ereignis der Antike. Mehr als 500 Personen, die Jesus kannten, haben ihn nach seiner Auferstehung gesehen, betastet, sagt Johannes. Sie glaubten selber nicht daran. Aber alle ihre Fragen und Unsicherheit und Zweifel und Verzweiflung wurden weggefegt durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, das ist heute, was wir benötigen. Wir benötigen eine echte, nicht sensationelle, nicht eingebildete Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus. Und er begegnet uns in seinem Wort. Und ihr Leben wurde von Skeptikern total verändert. Sie starben dafür, für diese Wahrheit. Es ist interessant, dass im Laufe der Zeit viele kritische Juristen und Menschen haben nachgeforscht. Sie sagten, wir können das nicht glauben, wir wollen beweisen, dass das falsch ist. Und dann haben sie geforscht und geforscht, sind überall nach Palästina gefahren, haben alles geforscht. Und am Ende, weil sie ehrlich waren, bei den Tatsachen, bei der Wahrheit, dann sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Jedes Gericht heute würde das Zeugnis der Evangelium und des Wortes Gottes annehmen. Der Tod ist nicht das letzte Wort, sondern die Auferstehung. Und dann ist es begründet durch das Zeugnis des Wortes Gottes. Es sagt hier, denn wir sagen euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, dem Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen. Es geht hier nicht um Spekulation, sondern um das Wort Gottes. Offenbarung, die Gott dem Apostel Paulus gegeben hat. Und hier redet Paulus von zwei Arten von Christen. Er redet von Christen, die gestorben sind und begraben worden sind. Und er redet von Christen, die noch leben. Und er will sagen hier, was machen wir als Christen, wenn unsere Verstorbenen lieben, die verstorben sind, sollen wir trauen? Sind sie benachteiligt? Was ist mit ihnen? Und er erklärt ihnen hier, was eigentlich los ist. Und er sagt ihnen, wir werden, wenn wir hier leben, bis der Herr zurückkommt, ja, sind wir nicht bevorzugt vor den anderen Christen, die gestorben und begraben sind. Und er erklärt hier, was eigentlich geschieht, dass der Herr selber kommt vom Himmel, Herr Jesus, und dann werden die Toten, die verstorbenen Christen auferstehen und wir werden selber als Christen verwandelt, wir bekommen einen neuen Leib und werden dem Herrn also entgegengehen und mit ihm für immer sein, mit ihm vereinigt. Und dabei entstehen kosmische Zeichen, er redet von der Posaune Gottes und der Stimme des Befehl und Stimme des Erzengels. Also wir finden, liebe Brüder und Schwestern, wir finden Trost in der Wiederkunft Jesu und was sein Wort uns darüber sagt. Und drittens, wir finden Trost durch das Zusammensein mit dem Herrn für immer. Mit ihm für immer vereint sein. Also in Vers 17b heißt es, und wir werden, so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Eine ungestörte, ungetrübte Gemeinschaft. Seine Gegenwart beglückt uns. Jeder Christ erlebt das. Jeder wahre Christ erlebt das, wenn er mit Jesus lebt. Und heute bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack dieser Freude, die überwältigend ist, die uns dahin bringt, dass wir einfach ihn herrschen. Wir wollen, dass er in unserem Leben herrscht, dass er den Vorrang hat, dass wir ihn lieben, dass wir nicht sündigen. Wir sind betrübt über die Sünde. Bist du betrübt über die Sünde? Jeder Christ wird betrübt über seine eigene Sünde. Er kann nicht die Sünde so mitschleifen. Er muss das klären, bekennen, eventuell wiedergutmachen, eventuell zu jemandem gehen und sagen, bitte vergib mir. Weil das Christenleben geht nicht so mit der Sünde, in Harmonie mit der Sünde. Liebe Brüder und Schwestern, wir werden sein wie Träumende, wenn wir dieses Glück der Gegenwart und der Freude Jesu erleben. Wir werden so überwältigt von seiner Liebe. Wir werden weinen. Wir weinen darüber, dass wir so blind waren und so eigenwillig gewesen sind. Dass wir mit diesem und jenem gestritten haben oder sogar kleinlich waren, nicht großzügig, vergeben und geben, nicht kleinlich sein. Und das Schönste ist, dass keine Sünde wird uns mehr stören, weil Gott uns neue Leiber gibt. Und wir werden sein, wie Jesus Christus ist. Wir werden ein Leib bekommen, der nie Krankheit, nie Schwäche erlebt, sondern wie sein Auferstehungsleib ist. Nichts wie diese freudige, überwältigende Gemeinschaft mit dem Herrn stören. Weder von innen, weil wir keine Sünde mehr haben werden, noch von außen. Wir werden keine Krankheit erleben. Wir werden keinen Schmerz erleben. Wir werden keine Schwachheit des Leibes, vielleicht ein Wort an uns, die etwas älter sind. Wir merken täglich, wie unser Leib immer schwächer wird, wie unsere Kräfte, leiblichen Kräfte ausgehen. Ich denke, das können alle hier zustimmen, die etwas älter sind. Und wir werden einen Leib haben, der völlig anders ist, der nicht diese physikalischen Gesetze unterworfen ist. Einen geistlichen Leib. Und wir werden keine Träne mehr weinen. Es wird keinen Tod, kein Schmerz, keine Trauer mehr sein, weil er alles neu macht. Ich möchte diesen Verse aus dem Buch der Offenbarung lesen, Kapitel 21, die uns diese utopische, aber wirkliche, utopischen Zustand beschreiben. Also Offenbarung Kapitel 21, es heißt im Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt oder die Wohnung Gottes ist bei den Menschen, jetzt bleibt Gott. Ist nicht nur vorübergehend. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Der größte Segen, liebe Brüder und Schwestern, ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Jetzt und dann in der Zukunft. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei. Wie viel schreien wir? Wie oft sind wir bedrückt und traurig hier, wegen dieses oder jenes. Noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, Gott sitzt auf dem Thron, er ist absolut souverän, niemand kann ihn hindern, sein Arm ist nicht zu kurz, sprach sie, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das ist interessant. Johannes hat gestutzt. Das kann doch nicht sein. Und dann sagt er ihm, schreibe, schreibe. Diese Worte sind wahrhaftig. Und er spricht zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Wem dürstet, der komme. Das hat auch Jesus zu seiner irdischen Zeit gesagt. gesagt. Alle Spuren der Sünde, die wir jetzt in unserer Welt überall sehen, alle Spuren der Sünde sind nicht mehr zu finden. Eine ewige Freude wird uns ergreifen und wir werden diesen Herrn Jesus Christus anbeten und einfach ihn lieben wie nie. Und er sagt am Ende, tröstet euch mit diesen Worten. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns in dieser Herrlichkeit der Wiederkunft Jesu, lasst uns einander ermutigen. Lasst uns einander Mitgefühl zeigen. Lasst uns einander lieben. Lasst uns ihn lieben. Und Entscheidungen in seinem Sinne fällen. Lasst uns die Sünde, auch wenn sie sehr klein, auch wenn ein Wort zwischen Mann und Frau, zwischen Bruder und Bruder, Schwester und Schwester, lasst uns gehen und sagen, es tut mir leid, ich habe dich verletzt, bitte vergib mir. Und lasst uns nicht kleinlich sein miteinander, weil Jesus so großzügig ist. Lasst uns nicht kleinlich miteinander sein, sondern lasst uns einander vergeben. Vergeben. Wie Jesus uns vergeben hat, lasst uns einander lieben. Und lasst uns einander aufbauen und eine wohlwollende Gesinnung einander gegenüber. Denn der andere ist auch ein Mensch, ein sündiger Mensch wie ich. Und wir kennen unsere eigene Schwachheit, hoffentlich. Lasst uns lieben, weil er, Jesus Christus, uns grenzenlos geliebt hat. Amen.